dunklen Hütte im Wald haben wir unser Sofa aufgeschlagen und lesen in dem Buch. Und um uns herum tauchen Dämonen auf und wollen unsere Körper besetzen. Willkommen zum Sneakpot Folge 284.
Hallo, ich bin's, der Robert, und mir gegenüber sitzt der Martin.
Hallo.
Ja, weil wir natürlich viel zu viel Angst hatten vor Evil Dead, haben wir eine Vorahnung vielleicht gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht war es eine, vielleicht war es keine. Wir sind jedenfalls nicht in der Sneak gewesen.
Wir haben schon so einen Sinn ausgebildet für Horrorfilme.
Richtig, wir ahnen vorher, wenn... Nein, ist alles gelogen. Wir waren aus verschiedensten Gründen nicht in der Sneak und müssen deshalb heute leider mit euch über andere Filme reden. Und die Claudia war, glaube ich, in einem Film. Die hat, glaube ich, Iron Man gesehen, ist aber heute leider nicht hier, weil sie verhindert ist. Zu Iron Man kommen wir aber trotzdem noch. Ich habe nur Fernsehen geguckt, weshalb wir heute mal über alte Filme reden. Da müsst ihr jetzt durch oder ihr könnt direkt abschalten. Dann verpasst ihr aber unser Gespräch über 21, über Lucky Number 11, über den Tatort mit Wotan Wilke Möhring und darüber, wie es auf dem Podcaster-Workshop in Berlin gewesen ist.
Und über Tanz der Teufel. Ach nee, doch nicht.
Ach nee, aber Tanz der Teufel, wir hatten das kurz nachgeschlagen. Wir hatten ja schon befürchtet, dass der in der Sneak kommen würde. Und es ist ja ein Remake, ne, von einem 1981er Original namens Evil Dead, der im Deutschen Tanz der Teufel heißt. Und du hast da irgendwie was sehr Schönes gefunden. Ja. Das musst du jetzt mal ganz kurz vorlesen. Ja.
Zum Thema Jugendschutz gibt die Wikipedia...
Ja, genau, der ist ja indiziert, der Originale. Ne?
Genau, ist von der Staatsanwaltschaft damals beschlagnahmt worden sogar. Mhm. Also aus den Videotheken rausgenommen worden, auf Antrag des Jugendamtes. Aber wie es dazu kam, wie er überhaupt es in deutsche Kinos schaffen konnte zu der Zeit, das möchte ich mal kurz zitieren.
Wo hast du es her jetzt?
Wikipedia.
Okay.
Die FSK befand am 25. November 1983 der Film widerspreche ihren Grundsätzen und empfahl der Firma, ihn der Juristenkommission vorzulegen, so dass der Film ohne Jugendfreigabe ab 18 Jahren in den Kinos laufen könne. Die Juristenkommission erklärte,
wie schon krass ist,
ja, ehrlich gesagt. Die Juristenkommission erklärte zwei Tage später, ich muss jetzt schon lachen, der Film sei unbedenklich, weil die dargestellten Personen keine Menschen, sondern bereits Dämonen seien und Dämonen nicht unter Paragraf 131 Strafgesetzbuch Gewaltdarstellung fielen.
Aha.
Okay.
Es ist aber auch schön, dass die Kommission für Jugendschutz ihn für unbedenklich erklärt hat und er dann später beschlagnahmt wird. Das ist doch echt großes Kino. Egal. Wir haben ihn nicht gesehen, wir wollen ihn, glaube ich, auch nicht sehen. Da kann ich, glaube ich, auch für dich sprechen,
vielleicht kommt
oder?
Es zu weiteren Beschlagnahmungen wieder. Wir haben einfach schon uns da gefügt und sagen, naja, gut.
Ja, okay, gut. Also egal. Ich finde diese Beschlagnahmung ja ehrlich gesagt Quatsch. Ich bin der Meinung, so ab 18 spätestens ist dann auch mal gut mit Vormundung.
Du musst dir die Zeit ansehen. Es war 1983. Vielleicht hatte man da noch geglaubt, man könne irgendwie das Böse abhalten und vielleicht wäre die Welt heute ganz anders, wenn niemand Tanz der Teufel gesehen hätte damals.
Ich habe da noch in einer Diktatur gelebt, die heute nicht mehr existiert, also insofern das ist ja auch irgendwie hat mich nicht betroffen sozusagen.
Dann hat die Beschlagnahmung also doch was Gutes, also dass die Diktatur untergegangen ist oder so, oder?
Den Kausalzusammenhang musst du in den Kommentaren nochmal ausführen. Kommen wir jetzt mal zum Film, also beziehungsweise zu Filmen. Ich war viel unterwegs in den letzten Wochen. Ich war erst in Hamburg, dann war ich in Berlin, dann war ich wieder zurück in Frankfurt, dann war ich in Mönchengladbach und jetzt war ich nochmal in Berlin und übermorgen fahre ich dann nach Oberstdorf und dann bin ich vielleicht auch mal wieder zu Hause und sehe, wie meine Wohnung von innen aussieht. Im Moment habe ich das Gefühl, ich packe da immer nur Koffer um. Und deshalb war ich in keinem Kino, sondern habe immer nur so zwischendurch auf Hotelbetten und so mal irgendwie den Fernseher durchgesäppt und habe an einem Abend was getan, was ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe, nämlich drei Filme im Privatfernsehen hintereinander geschaut. Das ist eine ziemlich ermüdende Erfahrung.
Hast du aber viel Zeit im Hotel gehabt, oder?
Das war...
Drei Filme, lass mal sehen. Also Viertelstunde Werbeunterbrechung, ein Film geht durchschnittlich 100 Minuten.
Das war von 20.15 Uhr bis 2 Uhr nachts oder so.
Ja.
Die drei Filme waren alle auf dem gleichen Sender. Ich meine, dass es ProSieben war, ich weiß es aber nicht mehr. Und es waren in der Reihenfolge 21 mit Kevin Spacey.
Ah, nicht Jump Street.
Nein, mit der Film, der nur 21 heißt, wo geht's ums Kartenzählen, kommen wir gleich zu. Mit Kevin Spacey haben wir auch schon mal Sneakpot drüber gemacht, deshalb genau. Will ich jetzt gar nicht so lang drauf rumreiten.
Die älteren Hörer, die werden sich noch das, erinnern.
Ich habe das eben mal rausgesucht, das ist echt großartig. 21 ist passenderweise Folge 20, also da haben wir es knapp verpasst, dass es genau getroffen hätte. Das war der 8. April 2008. Die Sendung ist 15 Minuten 51 lang. Ich glaube, das werden wir selbst heute schlagen, obwohl wir gar keine richtigen Themen haben.
Na gut.
Ja, damals hat Stefan 9 Punkte gegeben. Ich habe mir die Sendung jetzt nicht nochmal angehört, aber mit 9 Punkten gehe ich nicht mit.
Nicht mehr.
Was heißt nicht mehr? Ich habe den ja jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich war damals nicht dabei.
Ja gut, ist wie gesagt, jeder Film spiegelt auch so seine Zeit irgendwie wieder so ein bisschen.
Findest du, dass das sich von 2008 bis jetzt irgendwie massiv was geändert hat, wenn du einen Spielfilm über Glücksspielbetrug in Las Vegas guckst? Also für mich hat sich da irgendwie, keine Ahnung.
Okay. Was hast du daran auszusetzen jetzt?
Ach, ich fand die Geschichte an sich von der Idee her ganz geil, dass so sich MIT-Studenten irgendwie zu so einem geheimen Club zusammenrotten und dann beschließen, dass sie jetzt über Karten zählen.
Aber das hat es ja wirklich gegeben, diese Leute, die
Casinos. Ja, ja, klar.
Also, oder gibt es sie noch?
Die, ja, es ist ja auch nicht verboten. Aber mittlerweile.
Ja, gut, die Casinos sehen es trotzdem nicht gerne und werfen dich schnell raus.
Richtig, aber dazu müssen sie dich erstmal erwischen. Und darum geht es ja im Film auch. Hast du ihn gesehen eigentlich?
Nee.
Wie soll ich das sagen? Der Film hat so ein paar Nebenkriegsschauplätze. Also der Typ, um den es hauptsächlich geht, der sich dieser Gruppe von Kartenzählern anschließt, ist halt so ein Nerd, wahnsinnig gut in der Schule, total Intelligenzbestie, aber halt mit allen Nerd-Klischees überhäuft. Also er hat irgendwie Probleme mit sozialen Kontakten, er hat irgendwie so zwei besten Kumpels und sonst hat er niemanden. Er hat seine Mama und eine Freundin hat er noch nicht mal aus 3 Kilometer Entfernung gesehen. Und dann kommt er in dieses... Ja, wir gehen nach Las Vegas und da sind wir eine andere Persönlichkeit. Da können wir sein, wer wir wollen, heißt es in dem Film immer wieder. Und plötzlich geht er voll aus sich raus und entwickelt eine andere Seite von Persönlichkeit, geht mit dem heißesten Mädel der Schule, die ist auch in diesem Verein drin, ist er dann plötzlich ein Paar. Und dann kommt er wieder zurück an die Schule, weil das machen sie ja nur am Wochenende. Und da hat er dann natürlich Probleme mit seinen Kumpels, weil die irgendwie sagen, hey, wo warst denn du? Und wir wollten doch das und das machen und so weiter. Und dann tauchen da so ein Haufen konstruierte Probleme auf. Er redet dann immer wieder, das ist so wieder dieses Standardproblem, die Leute könnten, er könnte einfach sich irgendeine passende Notlüge ausdenken, die die Jungs irgendwie zufriedenstellen würde. Nein, er redet einfach gar nicht mit denen und geht einfach weg und so Sachen. Ja, und dann konstruieren sich so Probleme, wo keine sein müssten. Das hat man immer so das Gefühl, das sind so Brücken zu so Plotpoints, die sich der Drehbuchautor einfach sehr, sehr einfach gemacht hat. Hätte mal ein bisschen länger noch drüber nachdenken sollen, dann wäre da vielleicht was Glaubwürdigeres bei rausgekommen. Und der Teil ist auch sehr langatmig und zieht sich sehr hin. Also wenn sie dann in Vegas sind und da am Tisch sitzen und da kommt natürlich dieser Punkt, was du gerade sagtest, wenn die Casinos dich erwischen, dann schmeißen sie dich raus. Einer von diesen Casino-Aufpassern wird von Lawrence Fishburne gespielt. Und natürlich geraten sie mit dem aneinander und haben da so ihre Katz-und-Maus-Momente. Der Teil ist cool. Und das ist auch toll inszeniert. Kameraarbeit, wirklich gut gemacht. Ist alles sehr Hochglanz. Sieht gut aus. Und dann gibt's natürlich den üblichen Stress in der Gruppe und so weiter. Und dieses Zwischenmenschliche, ich finde, daran krankt der Film. Kevin Spacey macht seine Rolle sicherlich gut. Der Hauptdarsteller an sich auch. Aber der Plot ist zu langatmig, kommt irgendwie gegen Ende nicht auf den Punkt. Ich habe dann so von Werbepause zu Werbepause gedacht, so oh, immer mal durchgeschaltet auf irgendwelche anderen Sender und dann gedacht, so schalte ich jetzt zurück und guck den Rest noch oder ist das, was ich hier gefunden habe, doch interessanter? Und dann, okay, doch, schalte es zurück, du willst es jetzt doch zu Ende sehen. Ja, insofern, ich würde vielleicht sagen 6 Punkte, aber keine 9.
Okay.
Ja, 21 von 2008 mit Kevin Spacey und Jim Sturgess und Kate Bosworth und Lawrence Fishburne.
gut.
Kate Bosworth spielt diese.
Das, die,
dieses heißeste Mädel der Schule.
Auch aus Superman Returns und egal. Dann hast du nach einer kurzen Werbepause und nach einem weiteren Getränk, was du dir in dem Hotelzimmer wahrscheinlich geholt hast, einen weiteren Film gestartet.
Ja, nicht gestartet, der startete
da. Startete von alleine.
Von genau. Alleine und ich konnte nichts dagegen tun, weil da gab es keinen Timeshift. Ich musste immer direkt bei der
das
Sache
sein. Das ist ja wiederum ein Vorteil beim Privatfernsehen, die Werbeunterbrechungen. Mhm.
Es war immer genug Zeit für aufs Klo gehen, oder? Genau. Noch.
Ja, man kann also direkt auch nochmal den Fahrstuhl nehmen, runterfahren, dem 35. Stock dann da an die Bar gehen, sich ein Getränk bestellen, wieder hochfahren und er hat immer noch 35 Minuten Werbung übrig.
Das wäre jetzt alles sehr, sehr schön. Ich muss nur jetzt gestehen, es war in dem Fall gar kein Hotel. Es war das Wohnzimmer meiner Oma und die war schon im Bett. Und ich hatte die Wahl, ob ich an dem Abend noch weggehe, aber ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf Weggehen an dem Abend. Und meine Oma hat einen sehr schönen, riesigen, großen Fernseher. Und dann habe ich da Fernsehen geguckt.
Gut.
Ja, der nächste Film, der da in der Reihe kam und den ich noch nicht gesehen hatte und der mich tatsächlich auch sehr interessiert hat, ist Lucky Number 11. Hast du den schon mal gesehen?
Den habe ich gesehen.
Den hast du gesehen?
Ja, den habe ich gesehen.
Erinnerst du dich auch noch daran?
Ich erinnere mich noch dunkel daran, dass es darum geht, also
ich kann's ja mal,
verfeindete
genau,
Personen, ich die mal, auch ihre Büros irgendwie gegenüber haben.
Genau, also wir haben zwei verfeindete Mogule sozusagen von irgendeiner nicht näher genannten riesigen Organisation, an deren Spitze sie stehen, die sich dadurch auszeichnet, dass sie auch zwei gigantische Hochhäuser haben, die sich direkt gegenüberstehen. Und die beiden werden gespielt von Morgan Freeman und Sir Ben Kingsley. Wunderbar, Ben Kingsley spielt so einen Rabbi, der auch in dem ganzen Film nur der Rabbi heißt. Und Morgan Freeman spielt einen ominösen Gangsterboss, der den Titel The Boss trägt. Der hat auch weiter keinen Namen. Und wir haben als Hauptfigur Josh Hartnett, der wir kriegen es so erzählt, er besucht einen Kumpel und plötzlich tauchen irgendwelche Gangster, Handlanger von The Boss, von Morgan Freeman auf, in der Wohnung und schnappen ihn weg und nehmen ihn mit und sagen, der Boss will, dass du vorbeikommst. Und er sagt, ich bin aber gar nicht der, den ihr sucht, ich bin hier nur der Kumpel, ich wohne hier gar nicht.
Ja, genau.
Und wird dann mitgenommen und zum Boss gebracht und der Boss erklärt ihm, dass er ihm wahnsinnig viel Geld schuldet und diese ganzen Schulden, die könnte er nur abtragen, wenn er jetzt einen Mord begeht und zwar an dem Sohn von dem Rabbi, also dem verfeindeten Gangsterboss mit dem anderen Hochhaus auf der anderen Straßenseite. Und die schauen sich auch immer, weil die auf der gleichen Etage ihr Büro haben, die schauen sich immer so schön durch die Fenster an, was ganz großartig ist. Und gut, jetzt sieht er nun ein, er wird von diesem Gangsterboss erpresst, er muss jetzt irgendwie diesen Typen töten und relativ schnell passiert dann noch was man vielleicht noch erzählen kann, nämlich, dass er von dem anderen, vom Rabbi, auch noch erpresst wird. Dem schuldet er auch Geld, weil er dort auch verwechselt wird, aber er kommt aus dieser Rolle nicht mehr raus. Und der andere erklärt ihm auch, du schuldest mir Geld und für mich, was muss er für den nochmal tun, weißt du es noch? Da fehlt mir jetzt gerade die Erinnerung. Also für den muss er auch irgendwas machen. Und ja,
es gibt
dann fangen wirklich wilde Verstrickungen an, in die man jetzt auch nicht mehr reinsteigen darf.
Er lernt dann irgendwie noch die Nachbarin kennen, also sie spielt noch eine große Rolle, Lucy Liu.
Die Nachbarin von Lucy Liu gespielt, ist eigentlich von Anfang an mit da.
Ja.
Und die hilft ihm so ein bisschen, weil die ist auch so ein bisschen darüber besorgt, dass ihr Nachbar weg ist und jetzt dieser andere Typ da ist. Und ja,
das, aber sie nimmt das schnell relativ
locker. Sie nimmt das relativ locker
hin. Ja, ist halt nicht mehr da, ist ein neuer da und dann helfe ich dem halt, ne?
Genau, und der ist ja ein Kumpel von meinem Nachbarn und dann ermittle ich mal mit dem zusammen und werfe mich da auch voll mit rein, obwohl ich eigentlich gar nicht gefragt worden bin. Und dann ist noch Bruce Willis.
Genau, Bruce Willis hat doch die Eröffnungsszene des Films.
Bruce Willis hat eine fantastische Eröffnungsszene in diesem Film. Und Bruce Willis, wir erfahren, dass er eigentlich so eine Art Auftragskiller oder sowas ist und im Laufe des Films dann auch klar wird, dass er irgendwie zwischen den Fronten steht und mit allen irgendwie rummacht.
Das wird aber erst am Ende.
Ich will nicht zu viel verraten, er ist irgendwie so in allem, man hat immer mal so das Gefühl, es gibt so Szenen, wo unser Hauptfigur Josh Hartnett beim Boss rausgeht und dann kommt Bruce Willis so aus der Deko so rausgelaufen. Ich war so, wieso ist denn der jetzt da drin? Der hat das mitgehört, Und dann, und solche Momente kommen noch öfter im Film vor. Und Bruce Willis hat da eine sehr coole Hintergrundrolle. Die ist wirklich toll gemacht. Und ich war vollkommen geflasht. Ich hatte den Film schon mal irgendwo so ein Plakat gesehen oder so, aber ich hatte nie so wirklich bewusst wahrgenommen, wer da alles mitspielt.
Also ich habe ihn in sehr guter Erinnerung, den Film. Ja. Und ich möchte ihn nochmal sehen, um das zu bestätigen, aber als ich ihn gesehen habe, war ich damals sehr begeistert.
Ich fand den wirklich, wirklich toll. Also ich war richtig begeistert von der Bildsprache, vor allem von dem Witz, den der Film hat, weil Josh Hartnett dann irgendwann mal behauptet, er hätte irgendeine Krankheit. Man erfährt auch nie, ob das stimmt oder ob er das nur dieser Lucy Liu, die da in dem Augenblick versucht, irgendwie aus ihm rauszuquetschen, was er eigentlich für ein Typ ist, ob er das nur erzählt oder ob er diese Krankheit wirklich hat. Er behauptet, er hätte so eine Krankheit, die macht, dass er sich um nichts Sorgen machen kann. Mhm. Also er geht sorglos durch seinen Tag, egal ob ihm irgendeiner eine Knarre an den Kopf hält oder ihm ein Gangsterboss erzählt, dass er ihm 72.000 Euro schuldet oder Dollar und er jetzt einen Mord für ihn begehen muss. Jeder andere würde erstmal so die Nacht mit einem Heulkrampf im Bett verbringen und sich fragen, wie das Leben weitergehen soll. Und er geht so sorglos an das Problem ran. Und das sorgt für so einen Witz. Also selbst wenn ihn irgendwie zwei Schläger in ihrem Auto reinzerren, macht er noch dumme Sprüche, solange bis ihm einer die Nase blutig haut. Und dann macht er weiter dumme Sprüche. Und das ist so. Aber es ist auch nicht so, dass er dann irgendwie die Kraft hätte, den zusammenzuschlagen und sich zu wehren, sondern er leidet dann wirklich, weil der haut ihm aufs Maul, die Nase ist blutig und er muss damit irgendwie mit umgehen, aber er kann es nicht lassen, diesen dummen Spruch zu machen, weil er halt so sorglos ist. Insofern würde ich vermuten, dass er die Krankheit wirklich hat. Und das bringt dem Film so eine ganz ungewöhnliche Stimmung, die man in wenigen anderen Filmen hat. Und das habe ich sehr
zu. Das bringt aber auch dann irgendwie ihn auch in Situationen, wo man dann als Zuschauer Angst hat, okay, der wird diese Szene nicht überleben. Wenn er so diesen Spruch jetzt bringt oder wenn er so weitermacht, dann ist er gleich, dann bringt die den um. Mhm.
Aber es bringt ihm halt auch so, es bringt ihm irgendwie auch wieder Respekt, weil er halt diesen Gangsterbossen, für die er jetzt beide arbeitet sozusagen, relativ unfreiwillig, in dem Zufall trifft er die auch öfter, bei denen bringt ihm das auch Respekt ein, weil die ganzen anderen Handlanger, die so haben, die reden halt nicht so mit denen und er ist immer so.
Ja, vieles ergibt sich aber auch aus dieser, weil er eben das nicht ganz, ernst angeht.
Ich will dann nicht so viel jetzt, also wie gesagt, ich will das Ende auf gar keinen Fall verraten, aber ich sag mal, das Ende fand ich toll. Und ich gebe dem Film 8 Punkte und würde den wirklich empfehlen. Und ich bin echt erschrocken, wie der so an mir vorbeigehen konnte. Also wahrscheinlich schreiben jetzt alle in die Kommentare, Bob, was ist mit dir los? Wieso hast du das verpasst? Vor allen Dingen 2006, gut, da haben wir noch nicht gepodcastet, aber wir sind schon regelmäßig in die Sneak gegangen, schon seit Jahren.
So in der
Planungsphase. Nee, das stimmt nicht ganz. Nee. Das war zu früh. Ah, egal, wir sind auf jeden Fall schon immer in die Sneak gegangen und waren eigentlich auch schon immer Filmfans, aber der ist komplett an mir vorbeigewandert.
Ich hatte den aber auch auf DVD gesehen. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, ich habe ihn auf DVD gesehen, auf Empfehlung irgendeines Filmforums.
Okay.
Ja.
Das war im Januar, Release-Date Januar 2007, okay, ist trotzdem zu früh für einen Sneak-Porn gewesen. Egal, also Filmempfehlung, Lucky Number 11 mit allerlei illustren Darstellern. So. Das nächste auf meiner Liste. Ich sagte schon, wir kommen nochmal zurück auf Iron Man 3. Iron Man 3, die Claudia hat ihn gesehen und wird ihn in der nächsten Folge besprechen. Eigentlich wollte sie ihn schon in der heutigen Folge besprechen. Aber leider ist sie jetzt doch noch kurzfristig verhindert. Aber wir haben ein Audioboo bekommen von Manu. Und Manu will schon mal was dazu gesagt haben. Und die Claudia kann dann in der nächsten Woche reingrätschen und sagen, was sie alles falsch findet an dem, was Manu jetzt hier sagen wird. Manu, fahr ab. Nee, Rainer, fahr ab heißt es immer, ne?
Gute Sneakbot. Heute gibt's mal wieder ein Audiobo. Der ein oder andere ist scheinbar so sehr in die zweite Liga involviert, dass er keine Zeit mehr hat, um einen aufzunehmen. Naja, sei es drum. Ich nehme heute jedenfalls einen auf und es geht um Iron Man 3. Den habe ich mir letzte Woche gleich in der Premiere angeschaut und ich muss vorweg sagen, ich fand ihn nicht so doll. Ich fand den ersten gut, ich fand den zweiten gut, der Avengers-Film hat mich auch noch gut unterhalten. Und für mich wäre der Avengers-Film der bessere Iron Man 3 gewesen. Im nun regulären Iron Man 3 entwickelt sich Tony Stark leider zu wenig weiter. Es wird immer mal wieder Charakterentwicklung angedeutet, wirklich vollzogen wird sie erst kurz vor Ende und das meiner Meinung nach unglaubwürdig. Die Action ist auch nur more of the same. Viel CGI, logisch. Und es hat mich dann teilweise auch sehr gelangweilt, der Endkampf. Naja, habe ich nie um den Helden gefürchtet. Auch der Story-Twist, wer war eher so, naja, hätte ich auch Besseres erwartet. Und na gut, was soll man sagen? Zum Popcorn-Essen war er okay. Ich würde ihn aber ehrlich gesagt nicht wirklich weiterempfehlen. Und wenn euch der Charakter Tony Stark bisher gefallen hat, dann geht lieber nicht rein oder habt geringe Erwartungen an diesen Film. So, das war's von mir. Viel Spaß weiterhin. Trinkt nicht so viel und esst nicht so viel während des Podcasts. Danke. Tschüss.
Würden wir nie tun. Prost. Danke Manu für diesen Kommentar. Können wir jetzt natürlich nicht viel zu sagen, weil keiner von uns hat ihn gesehen und Claudia kann sich das jetzt anhören und kann es dann nächste Woche kommentieren. Wer derjenige ist, der da zu sehr in die zweite Liga vertieft ist und deshalb keine Audibus mehr schickt. Schöne Grüße nach Saarbrücken, nein, also ins Saarland. Es ist nicht Saarbrücken, oder? Also wir schicken Grüße ins Saarland. So.
Alles, was wir jetzt sagen würden, würden nur alle Saarländer irgendwie sauer auf uns machen. Deswegen lassen wir das.
Okay, und wie viele Versuche Manu braucht, um Audibus aufzunehmen, hört ihr dann in den Outtakes.
Ja.
Gut.
Tatort.
Hast du gekickt?
Ja.
Ich Berliner noch so ein bisschen, gell? Merkt man gerade.
Es spielt wieder in Hamburg.
Richtig. Nee,
also
Der zweite Hamburger Tatort, der da jetzt aus der Deckung springt. Wotan Wilke Möhring diesmal. Statt Til Schweiger. Wie fanden wir das?
Gut.
Gut?
Gut.
Möchtest du noch mehr dazu sagen?
Nö.
Ah, okay. Dann bleiben wir bei dem Konzept dieser Sendung. Ich rede noch ein bisschen. ich fand die Story schwach, aber den Tatort von der Anlage her an sich gut.
Ja, erzähl doch nochmal.
Also es ging um einen Jugendlichen, der irgendwie ein Auto angezündet hat. Wir hatten diese Fälle ja in Deutschlands Großstädten, vornehmlich in Berlin. Da hat der Tatort dann jetzt auch mal sich draufgesetzt. Der Jugendliche zündet das Auto an und es stellt sich dann raus, das war auch nicht seine Absicht, das wusste er vorher nicht, dass da noch eine Person in dem Auto war, dass er jetzt plötzlich in Flammen steht und die stirbt dann dabei.
Ja, und aber jetzt, sie verbrennt nicht, ne? Also
Stopp, nicht zu viel verraten. Wenn das jetzt noch jemand irgendwie runtergeladen hat und hat es noch nicht geschaut, dann.
Nee, das ist ja ganz am Anfang schon.
Okay.
Verrät ja gar nichts.
Gut, also das war jedenfalls sozusagen, wenn dann Totschlag, aber jedenfalls nicht Mord. Und jetzt Kommissar wird eingeschaltet, ganz normales Programm, und dann haben wir da so verschiedene Figuren. Wir haben den Mann dieser Frau und wir haben die Frage, warum war die in dem Auto, und wir haben diesen Jungen, der dummerweise, weil er ja cool sein wollte, auch noch ein Video davon gemacht hat, wie er das Auto anzündet. Und leider ist jetzt auf dem Video natürlich gewisses Beweismaterial drauf und der hat auch ordentlich Gewissensbisse mit dem, was da passiert ist. Weil er wollte ja eigentlich nur ein Auto abfackeln und niemanden töten. Und wir haben Wotan Wilke Möhring als unseren neuen Hipster-Kommissar mit Fixie-Bike im Wohnzimmer und Klimmzugstange in der Küchentür. Und also
und irgendwie so einen merkwürdigen Auto. Ja, genau, so ein Mini-Ventilator am Innenspiegel, der hat sich dauernd aufgefallen.
Ich habe wirklich nicht ganz verstanden, was diese ganzen Ventilatoren sollten.
Ja.
Er hatte einen Ventilator im Wohnzimmer, er hatte einen Ventilator im Auto. Er hatte in seiner Wohnung, glaube ich, zwei Deckenventilatoren. Er hatte einen Ventilator auf dem Schreibtisch. Er hat die ganze Sendung über dauernd Milch getrunken. Ja. In jeder Szene hat er Milch getrunken. Er hat dann dauernd Milch gehabt. Ich verstehe nicht, wieso.
Ja, das ist der neue Trend.
Also irgendwie, das da muss es einen übergreifen.
Im Auto trinkt er ja auch Milch.
Er trinkt dauernd Milch. Das ist so, das ist echt erschreckend. Und den Fall.
Ja,
es gab so viele Sachen, die daran so unrealistisch waren. Dazu müsste ich jetzt leider das Ende spoilern, deshalb kann ich das nicht machen, aber gerade das, was man am Ende sieht, was der Mörder, der eigentliche Mörder, ohne jetzt zu sagen, wer es ist, dass der eigentliche Mörder Jetzt habe ich schon verraten, dass er es nicht ist. Scheiße.
Das wird aber sehr schnell klar, dass er es nicht ist.
Ja, stimmt. Also er hat ja, genau.
Ja, also es bleibt ein größerer Täterkreis offen.
Genau.
Über den Film.
Die Tat ist extrem unrealistisch. Ja, dass man dabei ja. nicht...
Ja, ja, okay, wir wollen nicht weiter. Also ich weiß ja. genau, was du meinst. Und da hab, an der Stelle hab, in dieser Szene hat es bei mir auch ausgehakt, weil ich sage,
wieso? Nee,
das geht nicht.
Wieso, so findet ist die, doch Unsinn. Wieso findet die Gerichtsmedizin das nicht?
Ja,
wieso genau. hat das niemand gesehen?
Ja. Ich meine, wenn hier ein Auto irgendwo auf der Straße wäre, guckt doch jeder raus. Dann ist ja, die Feuerwehr
wenn jetzt auch hier viel draußen, schneller da. Wenn jetzt hier draußen ein Auto angezündet ja, wird,
hallo? Das kriegst du sofort.
Das krieg ich so, da hänge ich sofort am Fenster. Da hättest ja. du 1000 Zeugen.
Ja.
Der obligatorische deutsche Fensterrentner, der immer die Falschparke aufschreibt. Davon hättest du 30, die das
dokumentieren. Was ist denn da ohne Lords?
Ja, genau.
Hallo?
Und man sieht ja diese ganze Geschichte, das Umfeld, da wird ja einmal im Laufe des Films werden da Blumen niedergelegt an, ja. an der Todesstelle. Da siehst du, dass da lauter Wohnhäuser drumherum sind. Also ja. da gibt es diese Fensterrentner. Also, ich fand den Plot nicht sonderlich gut. Die Musikauswahl fand ich toll. Erstmal trägt unser Kommissar ein Ramones-T-Shirt und er hört coole Mucke im Auto. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Was Biffy Clyro oder sowas. Also er hört irgendwie coole Mucke und auch sonst so der Score unten drunter, da war der von Stefan und mir hochgeschätzte Gus Black mit einer Coverversion von Don't Fear the Reaper kurz mal zu hören. Und zwar sehr prominent zu hören, so richtig in den Vordergrund gemischt, während er so durch die Nacht fährt und so. Ganz toll. Also ja,
also er ist das schon so der einsame Wolf, ne?
Ja, und ich weiß zwar noch vor allen Dingen ist er so viel besser. Er nuschelt zwar auch fürchterlich, aber er ist so viel bessere Schauspieler und der so ja. viel sympathischere Kerl als Til Schweiger, also
ich bin ja eigentlich nicht so abgeneigt Til Schweiger. Ich finde ihn eigentlich auch ganz gut, aber Möhring war einfach besser.
Er spielt halt nicht den Rambo.
Man hat ihn diesen Kommissar viel mehr abgenommen. Die ganze
ja, und Rolle er ist dabei auch trotzdem ein Macho. Also er kriegt ja so eine neue junge Kollegin zur Seite.
Das ist so gut.
Die er gar nicht haben will. Ja, und das ist schon schön gemacht, wie er da so...
Ja, der erstmal mit dir umgeht.
Also diesen zwischenmenschlichen Teil zwischen den Kommissaren fand ich wirklich gut gemacht. Der Fall, aber das lässt jetzt zumindest wirklich hoffen für die nächsten Folgen.
Ja.
Ja.
Aber das ist das, was ich an den vielen Tatortreihen ja eigentlich auch immer gut finde, ist halt immer die Interaktion mit den Co-Kommissaren oder was die auch sonst immer sind.
Ja, in dem Fall ist es ja irgendwie so, die macht da Praktikum oder sowas.
Ja, gell? Ja, sie ist Juristin. Genau. Aber das finde ich auch merkwürdig, dass eine Juristin im Praktikum irgendwie
bei der Polizei macht?
Ja, gleich einen Mordfall begleitet.
Ja, und ja, okay.
Das und da so ermittelt dann, also
das ist auch so eine Vermischung von Judikative und Exekutive. Das ist so, ja.
Aber er versucht es schon ganz gut gerade zu rücken.
Er will sie ja wirklich loswerden. Ja. Und er kriegt ja diese neue Kollegin, weil sein alter Partner sich hat in den Innendienst versetzen lassen. Und das ist ja auch so eine schöne Rolle, der Typ. Das ist so voll der Ultra-Hipster mit diesem Mega-Bart, den er da im Gesicht hat. Aber irgendwie... Also den Typ fand ich irgendwie originell, der den Partner gespielt hat. Die Rolle irgendwie cool angelegt. Neuer zweiter Hamburger Tatort, wenn ich das richtig gelesen habe, gehen die jetzt wohl eher so nach Kiel raus. Wotan wird wohl dann jetzt nicht unbedingt immer in Hamburg ermitteln, sondern irgendwie dann eher mal so Richtung Ostseeküste.
Kann er ja.
Und Hamburg bleibt dann wohl Till vorbehalten. Wir werden mal sehen, wie das sich entwickelt.
Ja.
Gut. Ich werde sie trotzdem beide gucken, aber... Im Moment hat Wotan das längere Ende vom Streichhölzchen.
Stimmt.
Ja. Gut. Sind wir uns da einig?
Wir machen weiter mit Berlin.
Richtig.
Ja.
Und das ohne, dass du den Ablaufplan
offen hast. Ohne drauf zu gucken. Denn Bob war in Berlin.
Ich war zweimal in Berlin. Einmal nur, um meine Oma zu besuchen. Und das andere Mal für den...
Im Sinne der Sache.
Im Sinne der Sache, ja, das hast du schön gesagt. Mhm. Im Sinne der Sache. Podlove Podcast Workshop 2013 von und mit Tim Pritlove, unserem Podcast-Guru des Landes sozusagen.
Der mit dem neuen tollen Aufnahmegerät.
Oh, der Mann hat ein schönes Setup. Ich hab sein Mobil-Setup dort bewundern können und ich muss sagen, da da läuft einem das Wasser im Munde zusammen als Podcaster. gut, die 1000 Euro, die das ungefähr kostet, das reicht nicht. Es reicht nicht vorne und nicht hinten. Die okay. 2000 Euro, die das kostet, möchte jetzt von uns niemand ausgeben, weshalb ihr uns immer noch in der altbewährten Technik hört, die wir hier schon immer verwenden. Aber so rein von dem, was so an Möglichkeiten sind, um Gespräche aufzuzeichnen, die er sich da geschaffen hat, das ist schon toll. Aber es waren auch ganz viele andere Podcaster, es waren ungefähr 50 Leute, die da zusammengekommen sind, aus ganz Deutschland, auch aus Österreich und der Schweiz. Und ja, wir haben uns viel ausgetauscht. Ich habe eine Menge netter Leute kennengelernt. Wir haben uns viel ausgetauscht darüber, wie macht man das, wie schneiden die, wie viel schneiden die, wie veröffentlichen die. Also wir benutzen ja zum Beispiel WordPress und Podpress, um unsere Sachen zu veröffentlichen. Da gibt es viele, die benutzen PowerPress und WordPress. Es gibt auch welche, die machen das ganz anders. Die benutzen irgendwelche Hosting-Provider oder ich habe einen getroffen, der benutzt Squarespace oder SoundCloud. So ganz absurde Lösungen, die, wo er mit völlig alleine war auf dem ganzen Workshop. Und alle so, okay, was machst du? Und
was war denn jetzt so Thema von so einem Workshop?
Es gibt ein neues Veröffentlichungssystem unter dieser Federführung von Tim Pritlove. Das nennt sich Podlove. Mhm. Und es soll diesen PowerPress und Podpress-Unsinn, der wirklich an vielen Stellen für uns Podcaster, nicht so sehr für euch Hörer, aber auch ein Stück weit für euch Hörer, Schmerzen macht. Diese Systeme werden einfach nur noch sehr lausig abgedatet, nur noch schlecht an die Zukunft und an die Möglichkeiten angepasst. Und Tim ist ja da schon sehr lange sehr aktiv. Wenn man seine Podcasts hört, merkt man das ja auch. Er redet ja immer wieder drüber, dass er einfach nicht mehr abwarten kann, dass die Zukunft langsam mal ins Podcasting Einzug hält. Er hat da ungefähr 2 Millionen Ideen und sieht nicht, dass die umgesetzt werden und nimmt das Heft jetzt einfach selber in die Hand. Und hat eben mit Erik zusammen und mit den Leuten von Auphonic, die wir ja auch schon gelegentlich hier benutzen, um unsere Sendung audiomäßig schöner machen zu lassen, hat er das Heft in die Hand genommen und hat eben Podlove erfunden sozusagen.
Und was genau ist das?
Das ist ein Plugin für WordPress, was eben, eigentlich ist Podlove eine ganze Initiative, aber der Podlove Publisher, um den ging es vornehmlich, ist ein Plugin für WordPress, das eben ermöglichen soll, schneller zu veröffentlichen, also von dem Augenblick, wo deine Audiodatei fertig ist, bis zu dem Augenblick, wo deine Hörer sie kriegen, mit allen Finessen drumherum, seien es jetzt Kapitelmarken, seien es vernünftige Shownotes, seien es vernünftige Bilder, für die dann auch auf deinem iPod erscheinen, seien es eben Kapitelbilder, Links in den Kapiteln etc. in verschiedenen Formaten, eben nicht nur MP3, sondern auch AAC oder Opus oder Ogg Vorbis, all diese ganzen Dinge, da unterschiedliche Feeds anzubieten, die über BitTorrent downgeloadet werden, er nennt es immer das Afrika-Feature. Hier in Deutschland oder in der westlichen Zivilisation haben wir kein Problem, irgendwie mal 120 Megabyte Podcast-Folge runterzuladen. Wenn du aber versuchst, das in Kambodscha zu hören oder im Senegal, wenn wir jetzt beispielsweise in Englisch podcasten würden oder du dahin ausgewandert wärst, und ich sag dir, lad mal 130 Megabyte die neueste Folge runter, dann sagst du dir auch, bist du wahnsinnig, da brauche ich eine ganze Woche für. Und wenn der Download zweimal abreißt, dann fange ich jedes Mal wieder von vorne an oder sowas.
Und zählt das eigentlich in diesen Datenstream rein von der Telekom jetzt?
Die Telekom hat für viele Running Gags gesorgt, aber das ist ja sowieso gerade ein Thema. Während wir hier sitzen und sprechen, läuft ja in Berlin auch gerade die Republika. Und da fällt auch im Moment viel Komisches über die Drosselcom, wie sie ja jetzt heißt, raus.
Sie haben es doch wieder geschafft, glaube ich. Es gab ja in den 90ern, waren sie ja auch schon regelmäßig zu Gast in diversen Comedy-Sendungen.
Hieß das früher Wie bitte, ne?
Ja.
Wo sie immer, da ging es ja mehr so um
Kunden, die Anschlüsse
und um Kundenservice-Probleme. Jetzt haben sie die Netzneutralität beerdigt. Ich glaube, das ist ein Thema, was nicht in unseren Film-Podcast gehört, aber ja.
Es gibt andere Podcasts, die sich dazu genüge schon
beschäftigt haben, auf die wir dann verweisen möchten. Und falls ihr die nicht hört, würde ich einfach empfehlen, schließt keine Telekom-Verträge ab. Wenn ihr einen habt, dann behaltet den. Wenn ihr einen Neuvertrag abschließt, dann lest euch das Kleingedruckte genau durch. Ihr wollt besser nicht gedrosselt werden.
Es sei denn, ihr wohnt auf dem Land, dann geht nichts. Dann seid ihr schon gedrosselt,
ja,
und dann kann man nicht mehr gedrosselt werden.
Ich habe einen Arbeitskollegen, der hat genau diese Geschwindigkeit, von der jetzt gesagt wird, ich weiß nicht, hörst du Mobile Max?
Nee, was hat er denn für eine Geschwindigkeit?
384 Kilobit die Sekunde.
Ja.
Also genau die Geschwindigkeit, auf die sie sich drosseln, wenn die Telekom beschließt, dass dein Anschluss jetzt abgeschaltet wird. Denn das ist effektiv, dass wenn man 100 Megabyte Anschluss auf 384 Kilobyte abschaltet, dann ist er im Grunde tot. Das hat Clemens Schrimpe von Mobile Max sehr schön auf dieses Meme gebracht, was du jetzt auf Twitter und Facebook und sonst wo eigentlich dem du nicht entgehen kannst, nämlich der Anschluss ist dann nicht gedrosselt, der ist dann funktional kaputt. Und ja, das war natürlich, ist das gerade das Meme der Stunde und in demzufolge auch der Running Gag auf dem Podcaster-Workshop gewesen. Aber darum ging es da ja nicht. Also wir haben uns viel unterhalten über Podlauf. Wir haben viel rein technisch wirklich so Dinge durchgesprochen, wie funktioniert das Veröffentlichen mit Podlauf. Wo steht Podlauf im Moment? Was soll es noch werden? Wie ist der Stand der Entwicklung? Was davon steht noch zur Debatte? Wo wollen wir hin?
Aber ich muss doch weiterhin, muss ich doch schneiden, das Hochladen zu WordPress. Was macht dieses Ding jetzt genau? Ich habe es noch nicht verstanden.
Naja, wenn es...
Ich muss auch Bilder noch auf die Website. Oder ist es ein extra Programm, wo ich nur jetzt meine Audio-File reinschmeiße und das macht alles alleine oder was?
Nein, es ist so, dass du, wenn wir Auphonic benutzen, dann ist es so, dass wir die Dateien zu Auphonic hochladen und Auphonic ist eine Webseite, die dann das Audio toll macht. Das sind so ein paar Audio-Nerds aus Österreich, die hängen da mit irgendeiner Uni zusammen und haben das als Forschungsprojekt.
Mhm.
Und du schmeißt deinen Audio-File da rein und dann machen die da draus dein MP3, dein M4A, dein Ogg, dein Opus.
Mhm.
Die vier Dateien, die laden sie dir direkt auf den Server, die hauen die direkt bei uns auf den Sneakpot-Server drauf.
Okay.
Und die machen da die Bilder rein, die machen da die Metatags rein, die machen da die Kapitelmarken rein, die machen da die Kapitelbildchen rein, die machen Rauschunterdrückung, die machen, dass alle Stimmen gleich laut sind, die machen, dass die Musik nicht kaputt geht bei der Aktion.
Okay.
Also die machen Audio-Magic, sag ich mal. Früher haben wir dafür den Levelator verwendet und Auphonic ist einfach Levelator Quadrat, kannst du sagen.
Okay.
Ja? Und dann hast du so Sachen wie Metainformationen. Also wo fängt ein Kapitel an? Im Moment gibt es im Sneakpot noch keine Kapitelmarken, weil wir einfach faul sind. Das muss man mal so sagen. Im Cocktail-Podcast habe ich jetzt zum Beispiel vor, den werde ich demnächst relaunchen. Das kann ich jetzt einfach schon mal ankündigen. Der wird demnächst rauskommen mit Kapitelmarken. Auch die alten Folgen. Das habe ich mir vorgenommen. Das dauert noch einen Augenblick, bis ich die ganzen Kapitelmarken gemacht habe für die alten Folgen. Und dann gibt es auch einen neuen Player auf der Webseite. Wenn du im Moment siehst, dass du den Podcast-Player auf der Webseite, wie oft habe ich schon Hörern erklärt oder Leuten, die mich gefragt haben, was machen wir da eigentlich? Die gehen dann auf die Webseite, klicken so einen Artikel an, sehen oben ein Bild, lesen dann ein bisschen Text und die übersehen den Player.
Ja.
Der ist halt nur so 20 Pixel hoch oder sowas. Das ist so ein kleines Ding da unten und den übersiehst du einfach. Und dann denkst du dir so, hä? Ist so ein bisschen Text unter dem Bild? Stefan, Robert, Martin, Claudia, Christoph reden über bla. Wir haben, das ist dann immer so nett formuliert, da geben wir uns ja auch immer Mühe. Die Claudia kann das ja auch besonders gut. Und dann lesen sie diesen Text und übersehen den Player und dann ergibt die ganze Seite keinen Sinn. Ja, insofern, der Podlauf-Player ist einfach mal viermal so groß, weil eigentlich ist das ja der Kerninhalt, den wir hier zu transportieren versuchen. Und der zeigt dann halt Kapitel an, der zeigt nochmal das Episodenbild an. Das Episodenbild kann ein anderes als das Sendungsbild sein. Und der zeigt dir ja halt so Metainformationen, Summary, Subtitle der Folge und so weiter. Und dieses Podlauf-Ding versucht einfach Podcasting nochmal so ein bisschen nochmal richtig zu machen. Alles, was wir in den letzten 10 Jahren gelernt haben über Podcasting, nochmal richtig zu machen und halt auch Connections zu schmieden zu der Player-Software. Also der Mensch, der Instacast macht, der Martin, den habe ich auch kennenlernen dürfen auf dem Podcast-Workshop, der steckt da gut mit drin und die Sachen, die sich Podlauf ausdenkt, was man so noch machen könnte, hängt natürlich auch immer viel davon ab, dass die Player halt auch mitspielen. Ja?
Mhm.
Nicht irgendwie zusätzliche Informationen da reinballer, dann wäre es halt auch geil, wenn die abspielende Software das anzeigen würde.
Mhm.
Und insofern strebt dieses ganze Projekt auch Interaktion mit den Player, mit den Playern an. Und viele Leute hören ja heutzutage nicht mehr über iTunes, wenn sie jetzt ein Apple-Gerät benutzen, sondern haben vielleicht schon Instacast auf dem Gerät, auf dem iPad oder auf dem iPhone oder haben halt Downcast oder sonst irgendwelche Software auf dem Android drauf. Und da wird vielfältig Kooperation angestrebt, dass die Geräte das dann auch unterstützen. Und dass du dann eben all diese tollen Features, so Ideen dahin, dass man jeden Podcast sagt, wer da mitgemacht hat. Heute würde dann eben drinstehen, heute Martin Narajek, Robert Krüger. Und dann ist da der Link und dann siehst du halt, wie heißen wir bei Twitter, wie heißen wir bei app.net, wie kann man uns flattern. Und dann könnte ich beispielsweise auch suchen und könnte klicken, okay, Martin Narajek, wo ist der noch am Podcasten? Und dann klicke ich den an und dann sehe ich sofort, okay, der ist in allen Folgen des Cocktail-Podcasts vertreten und er war mal im Kinocast zu Gast und er war mal dies und er war mal jenes. Und dann kann ich mich da so durchklicken. Also wenn die alle Podlove verwenden würden, es gibt da noch ganz viele Ideen, dann, dass das einfach diese Vernetzung ein bisschen unterstützt. Ja. 1000 Ideen, die da diskutiert wurden und es ist eine offene Welt, wir müssen es nur machen. Das ist so mehr oder weniger das Ergebnis. Dass wir Apple und iTunes nie dazu kriegen werden, das zu unterstützen oder frühestens in 30 Jahren, ist da allen klar. Aber das soll kein Grund sein, dass die Zukunft jetzt stehen bleibt.
Genau.
Und wenn Apple, und den Eindruck gewinnt man ja leider, irgendwie Podcasting auf dem Stand von 2007 verhungern lassen möchte, dann ist das schade, aber das soll uns nicht abhalten, das Konzept weiterzuentwickeln. Und die Amis ziehen da so grundsätzlich nicht richtig mit, obwohl Podcasting in Amerika ganz, ganz groß ist, aber irgendwie anders als in Deutschland. Und ja, wir machen jetzt einfach mal und im Zweifel kommt da ein Industriestandard bei raus und der dann können die anderen entweder mitziehen oder sie lassen es halt. Es ist und bleibt abwärtskompatibel, also auch iTunes wird diese Feeds weiterhin abonnieren können, da geht nichts kaputt, aber die Zusatzfeatures funktionieren dann halt einfach unter Umständen nicht. Aber gut. Das soll es jetzt mal dazu gewesen sein. Es ist ja eigentlich auch kein Thema für
sehr
Hörer.
Spannend, was
aber,
da so auf uns zukommt in den nächsten.
Es ist für Hörer insofern dann toll oder zumindest
ja.
Gut, wenn diese Features dann eben so Sachen wie Kapitelmarken und so.
Also Kapitelmarker finde ich extrem spannend. Es gibt ja einige Podcasts, die dann, ja, zu denen gehören wir ja auch, dann doch mal länger gehen und nicht jeder Inhalt oder möchte einen bestimmten Inhalt gleich erreichen oder so. Ich denke, ich muss in 10 Minuten aus der U-Bahn raus und ich möchte gerne jetzt diesen Teil hören, ja. Und
ja.
Dann den rauszusuchen, ist ja schon eine qualvolle Arbeit teilweise.
Und, ja, oder einfach zu sagen,
natürlich okay, Kapitelmarker ideal.
Jetzt redet der über Lucky Number 11 und
ja,
das interessiert mich überhaupt
schon,
nicht.
Gehört,
genau, ja, nervt mich.
Ja,
und so.
Aber einen Scheißfilm will ich nicht wiedersehen und so.
Und dann klicke ich auf Next und dann reden die über Tatort. So, und
ja.
Dann so, genau. Werdet ihr heute nicht machen können, weil wir keine Kapitelmarken haben.
So weit sind wir noch nicht.
Im
aber vielleicht nächste Woche.
ja. Naja, das Problem bei uns ist, ich muss ja dann nicht nur meinen eigenen Workflow umstellen, sondern ich muss auch deinen umstellen und den vom Stefan. Und ja, wie ist es so, kleine Dinge gehen sofort, Wunder dauern etwas länger. Machen wir alles irgendwann.
Genau.
Und ihr könnt ja mal, das würde mich tatsächlich ernsthaft interessieren, in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Typ Podcast-Hörer seid. Seid ihr jemand, der Kapitelmarken verwendet? Oder sagt ihr, ich höre das von A bis Z? Und wenn das zwischendurch langweilig ist, dann fliegt die Sendung irgendwann komplett aus meinem Feedreader raus. Aber ich werde nichts überspringen. Oder seid ihr so Springer, so Selektivhörer? Das würde mich echt interessieren, weil ich persönlich bin zum Beispiel so ein Typ, ich finde das Konzept von Kapitelmarken geil, ich benutze es aber nie.
Ich wünsche es mir in einigen Podcasts.
Ja.
Ich höre zwar viele von vorne nach hinten, aber dann möchte ich sagen, merke ich mir so, das muss ich unbedingt nochmal hören oder so. Gerade wenn es so irgendwie so um technische Sachen geht oder so. Und dann finde ich diese Stelle nicht mehr.
Okay.
Ja, also es gibt so Podcasts, die sind da so 2 Stunden lang. Und,
oder 4.
Irgendwie habe ich gehört, da muss man da, glaube ich, bezahlen für Kapitelmarke. Aber wenn das so von vornherein drin wäre, dann wäre das super.
Ich ahne, über welchen du redest.
Also würde ich ja. Gerne mal so wieder ein bisschen springen können. Aber da muss man halt mühsam suchen oder man lässt es irgendwie ganz am Ende.
Ja.
Ja.
Ja gut, dieser Podcast, über den du gerade sprachst, der geht da sowieso seine eigenen Wege. Der ist auch, glaube ich, gestern und vorgestern auf dem Podlove-Pod-Workshop nicht vertreten gewesen.
Mhm.
Ich habe viele andere nette Leute kennengelernt. Ich habe Holgi kennengelernt, ich habe Tim Peck kennengelernt, ich habe die Collaborative Rockers kennengelernt, ich habe Bicycle Mark kennengelernt, Martin Delius kennengelernt. Also das war mal so die volle Breitseite in die deutsche Podcaster-Szene. War schön. Und wie gesagt, an der Umsetzung werden wir mit dem Cocktail-Podcast beginnen. Und da bin ich auch schon voll dran. Da habe ich gestern Abend die ganze ICE-Fahrt schon in den Eingeweiden geschraubt. Aber ich hatte natürlich mal wieder Glück gehabt. Ich habe das auch getwittert, glaube ich. Ich habe natürlich wieder den ICE ohne WLAN erwischt. Und musste die ganze Zeit versuchen, irgendwie mit einer 3G-Verbindung. Und das war alles, alles eine einzige Grütze. Es war nicht zu benutzen. Aber
ja, 3G ja. Im ICE ist sowieso.
3G im ICE reimt sich zwar, funktioniert aber nicht, ja. Das ist genau. Dabei habe ich sogar zwei Handys bei gehabt mit zwei verschiedenen Netzbetreibern.
Ich weiß nicht, wie es von Berlin nach Frankfurt ist, aber oder welche Strecke man da fährt. Ich weiß so, dass von Frankfurt nach Hannover, Hamburg gar nicht geht.
Ja, du fährst ja das Stück bis Hannover quasi Hildesheim, Braunschweig. Okay. Also ja, dann so weißt du ja, der untere Teil. Hannover
geht eigentlich, 3G ist eigentlich tot.
Ja, was hast du für ein Netz? Telekom.
Telekom.
Okay, ich hatte Telekom und O2 dabei.
Okay.
Ich habe auf dem einen nicht so viel Datenvolumen, womit wir wieder bei der Drossel wären, wie auf dem anderen. Insofern war mein bevorzugtes Netz immer O2, weil da habe ich mehr Datenvolumen. Aber auch da, es war eine Katastrophe. Ja, egal.
Gut. Trotz alledem, die pinke Bar wird ihre Farbe behalten.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Die Farbe zumindest.
Die Farbe zumindest. Ja.
Auch wenn Rosa momentan sich etwas unbeliebt macht.
Ach, egal.
Wird zumindest pink für die nächsten Konzerte auch euer Anlaufpunkt sein.
Genau.
Genau.
Bis dahin müsst ihr noch viele Sneakpot-Folgen hören. Das nächste Konzert ist zwar, glaube ich, wenn ich da der Gerüchteküche, ich sag jetzt nichts, weil ich weiß auch gar nichts, aber was ich gehört habe, ist, es gibt Ideen. Es gibt Verhandlungen für die nächsten Konzerte. Das erfahrt ihr dann aber alles, wenn es soweit ist. Und bis dahin hört ihr uns dann einfach nächste Woche wieder, wenn wir hoffentlich wieder eine größere Runde sind. Ich werde diese Woche auf jeden Fall wieder in die Sneak gehen, denn Donnerstag ist ja Feiertag. Kann man das ja einfach mal eiskalt machen und dann ausschlafen. Aber ich kann gar nicht ausschlafen. Ich fahr auf ein Curling-Turnier mal wieder. Ein bisschen Sommer-Curling in Oberstdorf. Sehr wird schön. Mich nächstes Wochenende in Beschlag nehmen. Insofern bin ich vielleicht in der Sendung nicht dabei, je nachdem, wann ihr auch.
Curling sind unter den Steinen dann so Rollen oder wie
ist Nein, das? Es gibt am Alpenrand ein paar verrückte Gemeinden, die es sich leisten, einfach in der Eishalle die Kühlaggregate weiterlaufen zu lassen, egal wie warm das draußen ist. Das ist eine fürchterliche Energieverschwendung, aber
man kann Curling.
Es gibt Curling-Eis auch im Sommer.
Gut.
Ja. Eins dieser Turniere werde ich besuchen, die Bayerische offene Mixed-Meisterschaft in Oberstdorf am kommenden Wochenende von Donnerstag bis zum Wochenende halt. Und das Lustige an diesem Turnier ist, da geht es nicht so sehr um das Ergebnis für uns. Das ist eher so ein Party-Turnier und da spielen wir nicht so ernsthaft. Da spielen wir auch in völlig anderer Zusammensetzung. Da rechnen wir uns kein großes Ergebnis aus. Da wollen wir nur hin, um die Leute zu treffen und zu feiern. Ja.
Gut,
bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Jetzt hört ihr den Manu, was er dazu meint, wie es ist, wenn man Audioboos aufnimmt.
Hallo, ich hasse Audioboos. Ich habe jetzt bestimmt schon 20 Stück halb aufgenommen und habe an einer gewissen Stelle immer einen Hänger gehabt. Ich hasse sie.